Noch einmal betrachtete mich Signora Francesca scharf und musternd, vom Kopf bis zum Fuße. Und mit zufriedener Miene dankte sie dann dem Marchese, als sah ich ein Geschenk, das er ihr aus Artigkeit mitgebracht. Sie fand wenig daran auszusetzen. Nur waren ihr meine Haare zu hellbraun, sie hätte sie dunkler gewünscht, wie die Haare des Abate Cecco. Auch meine Augen fand sie zu klein und mehr grün als blau. Zur Vergeltung, lieber Leser, sollte ich jetzt Signora Francesca ebenso mäkelnd schildern. Aber ich habe wahrhaftig an dieser lieblichen, fast leichtsinnig geformten Graziengestalt nichts auszusetzen. Auch das Gesicht war ganz göttermäßig, wie man es bei griechischen Statuen findet. Stirne und Nase gaben nur eine einzige senkrecht gerade Linie. Einen süßen rechten Winkel bildete damit die untere Nasenlinie, die wundersam kurz war. Ebenso schmal war die Entfernung von der Nase zum Munde, dessen Lippen an beiden Enden kaum ausreichten und von einem träumerischen Lächeln ergänzt wurden. Darunter wölbte sich ein liebesvolles Kinn und der Hals. Ach, frommer Leser, ich komme zu weit. Und außerdem habe ich bei dieser Inauguralschilderung noch kein Recht, von den zwei schweigenden Blumen zu sprechen, die wie weiße Poesie hervorleuchteten, wenn Signora die silbernen Halsknöpfe ihres schwarzseidenen Kleides enthäkelte. Lieber Leser, lass uns wieder emporsteigen zu der Schilderung des Gesichtes, wovon ich nachträglich noch zu berichten habe, dass es klar und blassgelb wie Bernstein war, dass es von den schwarzen Haaren, die in glänzend glatten Ovalen die Schläfe bedeckten, eine kindliche Ründung empfing und von zwei schwarzen, plötzlichen Augen wie von Zauberlicht beleuchtet wurde. Du siehst, lieber Leser, dass ich dir gern eine gründliche Lokalbeschreibung meines Glückes liefern möchte und wie andere Reisende ihren Werken noch besondere Karten von historisch wichtigen Bezirken beifügen, so möchte ich Francesca in Kupfer stechen lassen. Aber ach, was hilft die tote Kopie der äußeren Umrisse bei Formen, deren göttlichster Reiz in der lebendigen Bewegung besteht? Selbst der beste Maler kann uns diesen nicht zur Anschauung bringen, denn die Malerei ist doch nur eine platte Lüge. Eher vermöchte es der Bildhauer. Durch wechselnde Beleuchtung können wir bei Statuen uns einigermaßen eine Bewegung der Formen denken. Und die Fackel, die ihnen nur äußeres Licht zuwirft, scheint sie auch von innen zu beleben. Ja, es gibt eine Statue, die dir, lieber Leser, einen marmornen Begriff von Francescas Herrlichkeit zu geben vermöchte. Und das ist die Venus des großen Canova, die du in einem der letzten Säle des Palazzo Pitti zu Florenz finden kannst. Ich denke jetzt oft an diese Statue. Zuweilen träumt mir, sie läge in meinen Armen und belebe sich allmählich und flüstere endlich mit der Stimme Francescas. Der Ton dieser Stimme war es aber, der jedem ihrer Worte die lieblichste, unendlichste Bedeutung erteilte. Und wollte ich dir ihre Worte mitteilen, so gäbe es bloß ein trockenes Herbarium von Blumen, die nur durch ihren Duft den größten Wert besaßen. Auch sprang sie oft in die Höhe und tanzte, während sie sprach. Und vielleicht war eben der Tanz ihre eigentliche Sprache. Mein Herz aber tanzte immer mit und exekutierte die schwierigsten Pas und zeigte dabei so viel Tanztalent, wie ich ihm nie zugetraut hätte. In solcher Weise erzählte Francesca auch die Geschichte von dem Abate Cecco, einem jungen Burschen, der in sie verliebt war, als sie noch im Arnotal Strohhüte strickte. Und sie versicherte, dass ich das Glück hätte, ihm ähnlich zu sehen. Dabei machte sie die zärtlichsten Pantomimen, drückte ein übers andere Mal die Fingerspitzen ans Herz, schien dann mit gehüllter Hand die zärtlichsten Gefühle hervorzuschöpfen, warf sich endlich schwebend mit voller Brust aufs Sofa, barg das Gesicht in die Kissen, streckte hinter sich ihre Füße in die Höhe und ließ sie wie hölzerne Puppen agieren. Der blaue Fuß sollte den Abate Cecco und der rote die arme Francesca vorstellen. Und indem sie ihre eigene Geschichte parodierte, ließ sie die beiden verliebten Füße voneinander Abschied nehmen. Und es war ein rührend närrisches Schauspiel, wie sich beide mit den Spitzen küssten und die zärtlichsten Dinge sagten. Und dabei weinte das tolle Mädchen ergötzlich kichernde Tränen. die aber dann und wann etwas unbewusst tiefer aus der Seele kamen, als die Rolle verlangte. Sie ließ auch im drolligen Schmerzensübermut den Abate Cecco eine lange Rede halten, worin er die Schönheit der armen Francesca mit pedantischen Metaphern rühmte und die Art, wie sie auch als arme Francesca Antwort gab und ihre eigene Stimme in der Sentimentalität einer früheren Zeit kopierte, hatte etwas Puppenspiel-Wehmütiges, das mich wundersam bewegte.
Ade Cecco, ade Francesca,
war der beständige Refrain. Die verliebten Füßchen wollten sich nicht verlassen. Und ich war endlich froh, als ein unerbittliches Schicksal sie voneinander trennte, indem süße Ahnung mir zuflüsterte, dass es für mich ein Missgeschick wäre, wenn die beiden Liebenden beständig vereinigt blieben. Der Professor applaudierte mit possenhaft schwirrenden Gitarrentönen. Signora trällerte, das Hündchen bellte, der Marchese und ich klatschten in die Hände wie rasend, und Signora Francesca stand auf und verneigte sich dankbar.
»Es ist wirklich eine schöne Komödie«, sprach sie zu mir, »aber es ist schon lange her, seit sie zuerst aufgeführt worden. Und ich selbst bin schon so alt. Raten Sie mal, wie alt?«
Sie erwartete jedoch keineswegs meine Antwort, sprach rasch, »18 Jahre«, und drehte sich dabei wohl 18 Mal auf einem Fuß herum.
»Und wie alt sind Sie, Dottore?«
»Ich, Signora, bin in der Neujahrsnacht 1800 geboren.«
»Ich habe Ihnen ja schon gesagt«, bemerkte der Marchese, »es ist einer der ersten Männer unseres Jahrhunderts.«
»Und wie alt halten Sie mich?«
rief plötzlich Signora Letizia, und ohne an ihr Eva-Kostüm, das bis jetzt die Bettdecke verborgen hatte, zu denken, erhob sie sich bei dieser Frage so leidenschaftlich in die Höhe, dass nicht nur das Rote Meer, sondern auch ganz Arabien, Syrien und Mesopotamien zum Vorschein kam. Indem ich ob dieses grässlichen Anblicks erschrocken zurückprallte, stammelte ich einige Redensarten über die Schwierigkeiten, eine solche Frage zu lösen, indem ich Herr Signora erst zur Hälfte gesehen hätte. Doch da sie noch eifriger in mich drang, gestand ich ihr die Wahrheit, nämlich, dass ich das Verhältnis der italienischen Jahre zu den deutschen noch nicht zu berechnen wisse.
»Ist der Unterschied groß?« frug Signora Letizia.
»Das versteht sich«, antwortete ich ihr. »Da die Hitze alle Körper ausdehnt, so sind die Jahre in dem warmen Italien viel länger als in dem kalten Deutschland.« Der Marchese zog mich besser aus der Verlegenheit, indem er galant behauptete, ihre Schönheit habe sich jetzt erst in der üppigsten Reife entfaltet.
»Und, Signora«, setzte er hinzu, »so wie die Pomeranze, je älter sie wird, auch desto gelber wird, so wird auch ihre Schönheit mit jedem Jahre desto reifer.«
Die Dame schien mit dieser Vergleichung zufrieden zu sein und gestand ebenfalls, dass sie sich wirklich reifer fühle als sonst. Besonders gegen damals, wo sie noch ein dünnes Ding gewesen und zuerst in Bologna aufgetreten sei und dass sie noch jetzt nicht begreife, wie sie in solcher Gestalt so viel Furore habe machen können. Und nun erzählte sie ihr Debüt als Ariadne, worauf sie, wie ich später entdeckte, sehr oft zurückkam, bei welcher Gelegenheit auch Signor Bartolo das Gedicht deklamieren musste, das er ihr damals aufs Theater geworfen. Es war ein gutes Gedicht, voll rührender Trauer über Theseus' Treulosigkeit, voll blindender Begeisterung für Bacchus und blühender Verherrlichung Ariadnes.
»Bella cosa«, rief Signora Letizia bei jeder Strophe.
Und auch ich lobte die Bilder, den Versbau und die ganze Behandlung jener Mythe.
»Ja, sie ist sehr schön«, sagte der Professor, »und es liegt ihr gewiss eine historische Wahrheit zum Grunde, wie dann auch einige Autoren uns ausdrücklich erzählen, dass Onius, ein Priester des Bacchus, sich mit der trauernden Ariadne vermählt habe, als er sie verlassen auf Naxos angetroffen. Und wie oft geschieht, ist in der Sage aus dem Priester des Gottes der Gott selbst gemacht worden.«
Ich konnte dieser Meinung nicht beistimmen, da ich mich in der Mythologie mehr zur philosophischen Ausdeutung hinneige. Und ich entgegnete, in der ganzen Fabel, dass Ariadne, nachdem Theseus sie auf Naxos sitzen lassen, sich dem Bacchus in die Arme geworfen, sehe ich nichts anderes als die Allegorie, dass sie sich in jenem verlassenen Zustande dem Trunk ergeben hat. Eine Hypothese, die noch mancher Gelehrte meines Vaterlandes mit mir teilt.
Sie, Herr Marchese, werden wahrscheinlich wissen, dass der selige Bankier Bethmann im Sinne dieser Hypothese seine Ariadne so zu beleuchten wusste, dass sie eine rote Nase zu haben schien.
»Ja, ja, Bethmann in Frankfurt war ein großer Mann«, rief der Marchese. Jedoch im selben Augenblick schien ihm etwas Wichtiges durch den Kopf zu laufen. Seufzend sprach er vor sich hin: »Gott, Gott, ich habe vergessen, nach Frankfurt an Rothschild zu schreiben.« Und mit ernstem Geschäftsgesicht, woraus aller parodistische Scherz verschwunden schien, empfahl er sich kurzweg ohne lange Zeremonien und versprach, gegen Abend wiederzukommen. Als er fort war und ich im Begriff stand, wie es in der Welt gebräuchlich ist, meine Glossen über eben den Mann zu machen, durch dessen Güte ich die angenehmste Bekanntschaft gewonnen, da fand ich zu meiner Verwunderung, dass alle ihn nicht genug zu rühmen wussten und dass alle besonders seinen Enthusiasmus für das Schöne, sein adlig feines Betragen und seine Uneigennützigkeit in den übertriebensten Ausdrücken priesen. Auch Signora Francesca stimmte ein in diesen Lobgesang, doch gestand sie, seine Nase sei etwas beängstigend und erinnere sie immer an den Turm von Pisa. Beim Abschied bat ich sie wieder um die Vergünstigung, ihren linken Fuß küssen zu dürfen, worauf sie mit lächelndem Ernst den roten Schuh auszog, sowie auch den Strumpf, und indem ich niederkniete, reichte sie mir den weißen, blühenden Lilienfuß, den ich vielleicht gläubiger an die Lippen presste, als ich es mit dem Fuß des Papstes getan haben möchte. Wie sich von selbst versteht, machte ich auch die Kammerjungfer und half den Strumpf und den Schuh wieder anziehen. »Ich bin mit Ihnen zufrieden«, sagte Signora Francesca nach verrichtetem Geschäfte, »wobei ich mich nicht zu sehr übereilte, obgleich ich alle 10 Finger in Tätigkeit setzte. Ich bin mit Ihnen zufrieden. Sie sollen mir noch öfter die Strümpfe anziehen. Heute haben Sie den linken Fuß geküsst. Morgen soll Ihnen der rechte zu Gebot stehen. Übermorgen dürfen Sie mir schon die linke Hand küssen und einen Tag nachher auch die rechte. Fühlen Sie sich gut auf, so reiche ich Ihnen späterhin den Mund und so weiter. Sie sehen, ich will Sie gerne avancieren lassen. Und da Sie jung sind, können Sie es in der Welt noch weit bringen. Und ich habe es weit gebracht in dieser Welt. Deshalb mir Zeugen, toskanische Nächte, du hellblauer Himmel mit großen silbernen Sternen, ihr wilden Lorbeerbüsche und heimlichen Myrten und ihr, o Nymphen des Apennins, die ihr mit bräutlichen Tänzen uns umschwebtet und euch zurückträumtet in jene besseren Götterzeiten, wo es noch keine gotische Lüge gab, die nur blinde, tappende Genüsse im Verborgenen erlaubt und jedem freien Gefühl ihr heuchlerisches Feigenblättchen vorklebt. Es bedurfte keiner besonderen Feigenblätter, denn ein ganzer Feigenbaum mit vollen ausgebreiteten Zweigen rauschte über den Häuptern der Glücklichen. Was Prügel sind, das weiß man schon. Was aber die Liebe ist, das hat noch keiner herausgebracht. Einige Naturphilosophen haben behauptet, es sei eine Art Elektrizität. Das ist möglich. Denn im Momente des Verliebens ist uns zumute, als habe ein elektrischer Strahl aus dem Auge der Geliebten plötzlich in unser Herz eingeschlagen. Ach, diese Blitze sind die verderblichsten. Und wer gegen diese einen Ableiter erfindet, den will ich höher achten als Benjamin Franklin. Gäbe es doch kleine Blitzableiter, die man auf dem Herzen tragen könnte. Und woran eine Wetterstange wäre, die das schreckliche Feuer anderswohin zu leiten vermöchte. Ich fürchte aber, dem kleinen Amor kann man seine Pfeile nicht so leicht rauben wie dem Jupiter seinen Blitz und den Tyrannen ihr Zepter. Außerdem wirkt nicht jede Liebe blitzartig, manchmal lauert sie wie eine Schlange unter Rosen und erspäht die erste Herzenslücke, um hineinzuschlüpfen. Manchmal ist es nur ein Wort, ein Blick, die Erzählung einer unscheinbaren Handlung, was wie ein lichtes Samenkorn in unser Herz fällt, eine ganze Winterzeit ruhig darin liegt, bis der Frühling kommt und das kleine Samenkorn aufschießt zu einer flammenden Blume, deren Duft den Kopf betäubt. Dieselbe Sonne, die im Niltal Ägyptens Krokodileneier ausbrütet, kann zugleich zu Potsdam an der Havel die Liebessaat in einem jungen Herzen zur Vollreife bringen. Dann gibt es Tränen in Ägypten und Potsdam. Aber Tränen sind noch lange keine Erklärungen. Was ist die Liebe? Hat keiner ihr Wesen ergründet? Hat keiner das Rätsel gelöst?
Vielleicht bringt solche Lösung größere Qual als das Rätsel selbst. Und das Herz erschrickt und erstarrt darob, wie beim Anblick der Medusa. Schlangen ringeln sich um das schreckliche Wort, das dieses Rätsel auflöst. Oh, ich will dieses Auflösungswort niemals wissen. Das brennende Elend in meinem Herzen ist mir immer noch lieber als kalte Erstarrung. Oh, sprecht es nicht aus, ihr gestorbenen Gestalten, die ihr schmerzlos wie Stein, aber auch gefühllos wie Stein durch die Rosengärten dieser Welt wandelt und mit bleichen Lippen auf den törichten Gesellen herablächelt, der den Duft der Rosen preist und über Dornen klagt. Wenn ich dir aber, lieber Leser, nicht zu sagen vermag, was die Liebe eigentlich ist, so könnte ich dir doch ganz ausführlich erzählen, wie man sich gebärdet und wie einem zumut ist, wenn man sich auf den Apenninen verliebt hat. Man gebärdet sich nämlich wie ein Narr. Man tanzt über Hügel und Felsen und glaubt, die ganze Welt tanze mit. Zumute ist einem dabei, als sei die Welt erst heute erschaffen worden und man sei der erste Mensch. »Ach, wie schön ist das alles«, jauchzte ich, als ich Francescas Wohnung verlassen hatte. »Wie schön und kostbar ist diese neue Welt!« Es war mir, als müsste ich allen Pflanzen und Tieren einen Namen geben, und ich benannte alles nach seiner inneren Natur und nach meinem eigenen Gefühl, das mit den Außendingen so wunderbar verschmolz. Meine Brust war eine Quelle von Offenbarung, und ich verstand alle Formen und Gestaltungen, den Duft der Pflanzen, den Gesang der Vögel, das Pfeifen des Windes und das Rauschen der Wasserfälle. Manchmal hörte ich auch die göttliche Stimme: »Adam, wo bist du?« »Hier bin ich, Francesca«, rief ich dann. »Ich bete dich an, denn ich weiß ganz gewiss, du hast Sonne, Mond und Sterne erschaffen und die Erde mit allen ihren Kreaturen.« Dann kicherte es aus den Myrtenbüschen und heimlich seufzte ich in mich hinein: »O süße Torheit, verlass mich nicht!« Späterhin, als die Dämmerungszeit herankam, begann erst recht die verrückte Seligkeit der Liebe. Die Bäume auf den Bergen tanzten nicht mehr einzeln, sondern die Berge selbst tanzten mit schweren Häuptern, die von der scheidenden Sonne so rot bestrahlt wurden, als hätten sie sich mit ihren eigenen Weintrauben berauscht. Unten der Bach schoss hastiger von dannen und rauschte angstvoll, als fürchte er, die entzückt taumelnden Berge würden zu Boden stürzen. Dabei wetterleuchtete es so lieblich wie lichte Küsse. »Ja«, rief ich, »der lachende Himmel küsst die geliebte Erde. O Francesca, schöner Himmel, lass mich deine Erde sein. Ich bin so ganz irdisch und sehne mich nach dir, mein Himmel.« So rief ich und streckte die Arme flehend empor und rannte mit dem Kopfe gegen manchen Baum, den ich dann umarmte, statt zu schelten. Und meine Seele jauchzte vor Liebestrunkenheit, als plötzlich ich eine glänzende Scharlachgestalt erblickte, die mich aus allen meinen Träumen gewaltsam herausriss und der kühlsten Wirklichkeit zurückgab. Auf einem Rasenvorsprung unter einem breiten Lorbeerbaume saß Hyacinthos, der Diener des Marchese, und neben ihm Apollo, dessen Hund. Letzterer stand vielmehr, indem er die Vorderpfoten auf die Scharlachknie des kleinen Mannes gelegt hatte und neugierig zusah, wie dieser, eine Schreibtafel in den Händen haltend, dann und wann etwas hineinschrieb, wehmütig vor sich hin lächelte, das Köpfchen schüttelte, tief seufzte und sich dann vergnügt die Nase putzte. »Was, Henker«, rief ich ihm entgegen, »Hirsch Hyacinthos, machst du Gedichte?« Nun, die Zeichen sind günstig. Apollo steht hier zur Seite und der Lorbeer hängt schon über deinem Haupte. Aber ich tat dem armen Schelme Unrecht. Liebreich antwortete er: Gedichte? Nein, ich bin ein Freund von Gedichten, aber ich schreibe doch keine. Was sollte ich schreiben? Ich hatte eben nichts zu tun und zu meinem Vergnügen machte ich mir eine Liste von den Namen derjenigen Freunde, die einst in meiner Kollekte gespielt haben. Einige davon sind mir sogar noch etwas schuldig. Glauben Sie nur nicht, Herr Doktor, ich wollte Sie mahnen. Das hat Zeit. Sie sind mir gut. Hätten Sie nur zuletzt 1365 statt 1364 gespielt, so wären Sie jetzt ein Mann von 100.000 Mark Banco und brauchten nicht hier herumzulaufen und könnten ruhig in Hamburg sitzen, ruhig und vergnügt und könnten sich auf dem Sofa erzählen lassen, wie es in Italien aussieht.
So wahr mir Gott helfe, ich wäre nicht hergereist, hätte ich es nicht Herrn Gumpel zuliebe getan. Ach, wie viel Hitz und Gefahr und Müdigkeit muss ich ausstehen. Und wo nur eine Überspannung ist oder eine Schwärmerei, ist auch Herr Gumpel dabei. Und ich muss alles mitmachen. Ich wäre schon längst von ihm gegangen, wenn er mich missen könnte. Denn wer soll nachher zu Hause erzählen, wie viel Ehre und Bildung er in der Fremde genossen? Und soll ich die Wahrheit sagen, ich selbst fange an, viel auf Bildung zu geben. In Hamburg habe ich sie, Gottlob, nicht nötig. Aber man kann nicht wissen, man kommt einmal nach einem anderen Ort. Es ist eine ganz andere Welt jetzt. Und man hat recht, so ein bisschen Bildung ziert den ganzen Menschen. Und welche Ehre hat man davon? Lady Maxfield zum Beispiel, wie hat sie mich diesen Morgen aufgenommen und honoriert? Ganz parallel wie ihresgleichen. Und sie gab mir einen Francesconi Trinkgeld, obschon die Blume nur 5 Paoli gekostet hatte. Außerdem ist es auch ein Vergnügen, wenn man den kleinen weißen Fuß von schönen Damenpersonen in Händen hat. Ich war nicht wenig betreten über diese letzte Bemerkung und dachte gleich, ist das Stichelei? Wie konnte aber der Lump schon Kenntnis haben von dem Glücke, das mir erst denselben Tag begegnet, zu derselben Zeit, als er auf der entgegengesetzten Seite des Bergs war? Gab's dort etwa eine ähnliche Szene und offenbarte sich darin die Ironie des großen Weltbühnendichters da droben, dass er vielleicht noch 1000 solcher Szenen, die gleichzeitig eine die andere parodieren, zum Vergnügen der himmlischen Heerscharen aufführen ließ? Indessen beide Vermutungen waren ungegründet, denn nach langen wiederholten Fragen und nachdem ich das Versprechen geleistet, dem Marchese nichts zu verraten, gestand mir der arme Mensch, Lady Maxfield habe noch zu Bette gelegen, als er ihr die Tulpe überreicht. In dem Augenblick, wo er seine schöne Anrede halten wollen, sei einer ihrer Füße nackt zum Vorschein gekommen. Und da er Hühneraugen daran bemerkt, habe er gleich um die Erlaubnis gebeten, sie ausschneiden zu dürfen, welches auch gestattet und nachher zugleich für die Überreichung der Tulpe mit einem Francesconi belohnt worden sei. »Es ist mir aber immer nur um die Ehre zu tun«, setzte Hyacinthe zu. Und das habe ich auch dem Baron Rothschild gesagt, als ich die Ehre hatte, ihm die Hühneraugen zu schneiden. Es geschah in seinem Kabinett. Er saß dabei auf seinem grünen Sessel wie auf einem Thron, sprach wie ein König, um ihn herum standen seine Courtiers und er gab seine Ordres und schickte Staffetten an alle Könige. Und wie ich ihm währenddessen die Hühneraugen schnitt, dachte ich im Herzen, du hast jetzt in Händen den Fuß des Mannes, der selbst jetzt die ganze Welt in Händen hat. Du bist jetzt ebenfalls ein wichtiger Mensch. Schneidest du ihn unten ein bisschen zu scharf, so wird er verdrießlich und schneidet oben die größten Könige noch ärger. Es war der glücklichste Moment meines Lebens.